Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wir sind in der Themenreihe Jesus bekennen und ich muss gestehen, es ist keine einfache Aufgabe. In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, was kann ich sagen? Ja, wer bin ich schon, dass ich euch, die ihr teilweise älter seid als ich, viel länger im Glauben unterwegs seid, ja, was habe ich euch zu sagen, euch zu ermutigen, Jesus zu bekennen? Eine andere Herausforderung, die ich noch viel größer finde, ist Bequemlichkeit. Ja, ich meine, man kann so viel predigen, ja, und wir wissen so viel, uns geht es so gut. Wir haben alles, was wir brauchen, und ich glaube, unsere größte Herausforderung, generell im Glauben, aber auch gerade bei dem Thema Jesus zu bekennen, ist unsere Bequemlichkeit. Und jetzt zeige ich ganz bewusst mit dem Finger auch auf mich, ja, aber ich glaube sogar, das ist unser größter Götze, den wir in Deutschland haben. Ja, uns geht es so gut, wir wissen alles. Ach, Gott gibt uns alles, was wir brauchen, wir nutzen es nicht, ja. Unsere Bequemlichkeit steht im Weg. Ich bin zum Beispiel irgendwie traurig, überrascht, schockiert vielleicht sogar, dass wir ab Sommer niemanden haben, der den Mutter-Kind-Kreis übernimmt, ja? Das habe ich erst gestern so richtig bewusst wahrgenommen. Und ich denke, das ist die Möglichkeit von uns als Gemeinde, ja, das ist mal so geboomt, dieser ganze Bereich. Und das ist die Möglichkeit, die Gelegenheit, ja, um Menschen kennenzulernen, um Connections zu knüpfen. Und ich finde es schade. Und ich glaube, ein großes Problem ist vielleicht unsere Bequemlichkeit. Darum soll es heute aber nicht gehen. Und mir ist trotzdem wichtig, das irgendwie zu sagen, dass ihr versteht, warum es so herausfordernd ist, darüber zu sprechen. Heute soll es vor allem um Mut gehen, ja? Und warum Mut? Weil die nächstgrößte Herausforderung, die wir haben, da ist Angst. Ja? Gelegentlich brauchen wir Mut. Das ist das Thema von der Predigt heute. Und wir brauchen immer Mut. Eigentlich den ganzen Tag lang. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Es fängt schon in der Schule an, ja? Du sitzt da, du hast einen coolen Gedanken. Du willst was Kluges sagen, du traust dich nicht, dich zu strecken, weil du Mut hast. Ja, du denkst, boah, dann denken die, ich bin Streber, oder die denken, ich bin irgendwie dumm, weil die Antwort doch falsch war. Ja, keine Ahnung, wir brauchen Mut dafür. Oder aber du bist schon lange in deinem Job, ja, das Gefühl, der Chef ist zufrieden. Du denkst, eigentlich wäre es mal dran, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Und dir gehen die Muffen sausen, weil du weißt ja nicht, wie kommst du beim Chef an, denkt er, ich mecke jetzt über mein Gehalt. Und du hast richtig Schiss davor, ja, du traust dich nicht, zu deinem Chef zu gehen, weil du Mut brauchst. Ich brauche es gar nicht versuchen, ja, ich kriege keine. Spart mir schon mal was. Ja, wir brauchen Mut für so viele Dinge. Auch du studierst, ja, du merkst nach einem halben Jahr oder einer Ausbildung, du merkst nach einem halben Jahr, oh, ist nicht so das Richtige. Oder du bist unzufrieden mit deinem Job schon seit vielen Jahren und du denkst, es wäre ein Wechsel dran. Aber alle sagen, hey, bist du bescheuert, du kannst doch nicht deinen Job kündigen, kannst nicht dein Studium wechseln, ja, sieht schlecht auf dem Lebenslauf aus, auch wenn es heutzutage fast jeder Zweite macht oder jeder Dritte. Aber braucht man auch Mut zu, ja? Gerade wenn Druck von außen kommt, diese Entscheidung durchzuziehen. Wo man ganz besonders viel Mut braucht, ist, wenn man nach dem ersten Date fragt, ja? Viele von euch haben das schon hinter sich, manche haben es noch vor sich. Und ich weiß noch ganz gut, wie das war, 2009 im Mai, ja? Meine wunderschöne damals noch nicht, Frau Heather und ich, wir waren im Park unterwegs in Freiburg mit Freunden. Und ich wusste, in 2 Monaten ist sie weg, ja? Geht's wieder nach Amerika. Ich war so verknallt in sie. Und eigentlich wusste ich genau, dass sie auch auf mich steht, ja, das war so offensichtlich. Und trotzdem, ja, es hat mich so viel Mut gekostet. Ich musste alles zusammenkratzen, was ich irgendwie hatte, um sie, ja, aus dieser Gruppe heraus zu fragen, hey, na, hast du mal Bock, ein bisschen spazieren zu gehen? Und dann war ich mit ihr unterwegs und dann, nach so ein bisschen Smalltalk und so, ne, es auf den Punkt zu bringen, so, hey, hör mal, 2 Monate bist du weg, ich wollte dir sagen, ich eigentlich schon ein bisschen mehr mag als nur so Freundschaft, ja. Das zu sagen, war so herausfordernd, und das, obwohl ich wusste, dass sie mich ja mag. So, warum ist das so? Ja, warum haben wir so oft Angst? Ich denke, es liegt auf der Hand, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden, wir haben Angst, unser Herz zu öffnen, weil wir verletzt werden könnten, ja. Es ist, wenn du zum Chef gehst und der sagt, nö, finde ich eigentlich nicht so, ja, ich weiß nicht, ich finde deine Arbeit nicht gut oder wir haben es nicht oder sonst was. Man geht da mit einem komischen Gefühl raus und denkt, Mist, jetzt habe ich meinen Chef gefragt, hat mich abgelehnt. Doof. Noch viel schlimmer beim Date, ja, stell dir vor, Heather hätte gesagt, sorry, Mann, wäre das peinlich gewesen, ja, ich hätte ja nicht mal unter die Augen treten können. Und davor haben wir Angst. Und diese Angst ist auch gerechtfertigt, ja. Was ich krass finde, ist, wie die Bibel teilweise mit Angst umgeht. Wir haben sehr viel Ermutigung, ja. Das ist gar keine Frage. Gott liebt uns, Gott ermutigt uns, Gott ist für uns. Er ist bei uns. Und trotzdem gibt es ein paar Stellen, davon hat letzte Woche der Thorsten auch schon eine genannt, die ich euch einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren hauen möchte. Ja? Lukas 12, Verse 4 bis 5. Da sagt Jesus zu seinen Leuten, hey, habt keine Angst vor Menschen, ja? Die können euch nur umbringen, okay? Sondern habt Angst vor Gott, der euch, nachdem ihr tot seid, in die Hölle schmeißen könnt. Wow, Jesus, ja? Dem Jesus, dem wir nachfolgen, sagt das. Habt keine Angst vor Menschen, die können dich nur umbringen. Oh, ich habe das irgendwie angemacht hier. Und ein paar Verse weiter, in Vers 8, sagt er, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem Vater. Und wer mich nicht bekennt, den bekenne ich auch nicht. Es wird noch dicker. Offenbarung 21, Vers 8. Aber die Feiglinge und die Treulosen, die Abgefallenen, die Mörder und Ehebrecher, die Zauberer, die Götzenanbeter und alle, die sich nicht an die Wahrheit halten, finden ihren Platz in dem See vom brennenden Schwefel. Das ist der zweite Tod. Wenn ich diese Stelle lese, denke ich, krass. Mörder, Ehebrecher, Zauberer, Feiglinge. Okay. Ihr Lieben, das sagt die Bibel zu Angst, ja? Wenn wir feige sind. Finde ich heftig. Finde ich wirklich heftig. Jetzt ist aber die Sache, und da könnt ihr mir alle zustimmen, dass wir doch alle Angst haben, oder? Ich meine, also, ja, jeder hat Angst. Kannst mir sagen, zählen, was du willst. Die Frage ist, die sich hier stellt, ja, wie gehen wir damit um? Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, wer regiert dich? Regiert dich die Angst oder regiert dich Jesus? Regiert dich die Angst oder regiert dich Jesus? Ich habe ein Zitat mitgebracht, was ich sehr gut finde. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Überwindung von Angst. Wenn du einen Stift und einen Zettel dabei hast oder dein Smartphone, ja, dann schreib dir dieses Zitat auf, weil ich finde es der Hammer. Weil das ist so, ja, jeder von uns hat Angst. Die Frage ist eben, wer regiert dich, die Angst oder Jesus? Wie gehst du mit der Angst um, wenn sie dir begegnet, ja? Regiert sie dich oder überwindest du sie? Und mutig zu sein hat nichts damit zu tun, keine Angst zu haben, ja? Da machen wir uns was vor. Alle haben wir Angst, immer wieder, mal mehr, mal weniger. Die Frage ist, von wem lässt du dich regieren? Von wem das Zitat ist, keine Ahnung, gibt es unterschiedliche Angaben. Als erstes kommt bei Google von Plötzlich Prinzessin von 2001. Fand ich lustig. Genau, ist aber nicht wichtig. Angst. In der Bibel gibt es sehr viele Beispiele von Leuten, die wirklich Angst haben. Ja? Und ich finde, die Person, die den Titel wirklich verdient, größter Angsthase in der Bibel zu sein, ist, vielleicht erratest du es auch schon, Gideon. Und es ist jetzt keine Sonntagsschulpredigt, keine Angst, ja? Aber Gideon, der hat richtig Angst. Und ich nehme euch mal kurz mit in die Geschichte von Gideon. Israel ist besetzt, ja? Die haben Quatsch gemacht, die waren Gott nicht gehorsam, Gott ist sauer auf sie, lässt Völker über sie herrennen und es zieht sich durch dieses ganze Buch Richter und Gott erweckt immer, ja, er beruft immer wieder Leute, die dann die Feinde besiegen und dann hat Israel Frieden 40 Jahre lang oder 60 oder 50 oder 30 und dann macht Israel wieder Quatsch, ja, wendet sich wieder ab von Gott und es geht von vorne los, Feinde kommen und so weiter. Und hier in dieser Geschichte, da sind es hauptsächlich die Midianiter und jedes Jahr zur Ernte, ja, kommen die ins Land, schnappen sich alles, was sie kriegen können, machen alles andere kaputt und Israel leidet Hunger und ist besetzt und es geht ihm wirklich nicht gut. Und dann kommt diese Stelle. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Der Platz gehörte zum Grundbesitz Joaschs, eines Mannes aus der Sippe Abiezer. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der nahegelegenen Weinkelter Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Ja, die hatten Angst, weil die wussten, die kommen, nehmen alles weg, machen wir es lieber heimlich. Da zeigte sich ihm der Engel des Herrn und sagte, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Wahnsinn. Ja, stell dir vor, Gott kommt heute Abend in Form eines Engels zu dir und sagt, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Weiß nicht, was du damit machen würdest. Was Gideon macht ist, er beschwert sich erstmal. Er sagt, ach Gott, ja, wenn du wirklich treu wärst, dann wird es uns nicht so kacke gehen. Ja, es ist echt ein bisschen fies. Wo bist du eigentlich? Was machst du? Wo steckst du? Das ist Gideons Reaktion auf, hey Gott, mit dir, du tapferer Krieger, ja? Okay, dann geht es weiter. Der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte: Du bist stark und mutig, geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter, ich sende dich. Vielleicht klingeln bei dir die Ohren, wenn du hörst, ich sende dich, ja, kennen wir schon woanders her. Vielleicht warst du letzte Woche auch da, aber wir haben einen Auftrag. Wir als Christen haben einen ganz klaren Auftrag. Ja, Matthäus 28 und an vielen anderen Stellen, Gott sagt, geht hin, ja, ich sende euch, verkündet den Menschen die gute Nachricht. Und hier sagt der Engel zu Gideon, ich sende dich, geh hin und mach die Midianiter platt. Und Gideons Antwort darauf ist, wow, 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 ja, mal ganz locker. Hey, ich bin der Kleinste, der Jüngste in meiner Familie. Meine Familie ist die kleinste von dieser ganzen, also die kleinste Sippe, die kleinste Familie von diesem ganzen Stamm in Israel. Ich bin nobody. Und du kommst jetzt und sagst mir, ich soll Israel befreien. Sorry. Kann ich dir nicht glauben. Natürlich, ist ja auch schwierig. Und Gideon hatte Angst. Wie würde es dir gehen, ja, wenn heute Abend dieser Engel des Herrn kommt und sagt, hey, du tapferer Krieger, ich schicke dich in die Ukraine als Friedensstifter oder in den Sudan oder nach Syrien oder nach Nigeria oder wo auch immer, ja. Hey, dir würden ja wohl auch die Muffen sausen gehen. Und das ist wirklich ein Pimpf der Gideon, ja, so beschreibt er sich selber. Und doch gibt Gott ihm diesen Auftrag und wir haben diesen Auftrag auch. Was ich so sympathisch finde an Gideon ist, dass er wirklich ein Angsthase ist. Und ich habe euch ein paar Stellen mitgebracht, ja, die das so schön unterstreichen. So, ja, der Engel sagt, ich sende dich. Gideon sagt, ich bin der Kleinste und so. Und dann sagt er, wenn ich vor dir Gnade gefunden habe, ja, dann gib mir ein Zeichen dafür. Das bedeutet so viel wie, wenn das, was du gerade gesagt hast, auch nur annähernd der Realität entspricht, dann beweis mir das doch bitte durch ein Zeichen. Ja, weil er Angst hat. Und der Engel macht es. Er gibt ihm ein Zeichen und Gideon, okay, weiß nicht, was er danach macht, ob er dann schlecht schlafen kann oder so. Auf jeden Fall kommt Gott nochmal nachts zu ihm und sagt ihm, hey, hier, erster Auftrag, reiß den Altar, also den Götzenaltar deines Vaters nieder. Und dieser Altar war eine große Nummer in der Stadt. Und der nächste Vers, Gideon tut es, jedoch im Schutz der Nacht, weil er sich vor seinen Angehörigen und den Männern der Stadt fürchtete. Gideon hat Angst, aber, und deswegen schätze ich diesen Mann so, er hat es überwunden. Dann geht es weiter, ja, Gideon sammelt sich ein Heer, zieht los gegen die Midianiter und dann kommt Gott wieder und sagt so, jetzt ist Zeit, ne? Jetzt geht's los. Und dann sagt Gideon schon wieder, ne? Gib mir doch ein Zeichen, an dem ich erkennen kann, dass du Israel wirklich durch mich retten willst, ja. Ich meine, als hätte Gideon nicht schon genug erlebt. Ja, er reißt den Altar nieder und anstatt, dass die Leute ihn umbringen, feiern die ihn plötzlich als Held, weil er für Gott einsteht. Ja, Wahnsinn. Ja, dann ist er los, zieht mit seinem Heer los und dann kommt Gott und sagt so, Gideon, jetzt hier, ne, mach sie platt. Und er sagt schon wieder, ja, meinst du es wirklich ernst, Gott? Boah, ich habe schon ein bisschen Schiss und gib mir doch bitte nochmal ein Zeichen. Und vielleicht kennt ihr das, er legt dann dieses Lammfell aus auf eine Wiese und sagt, morgen früh, wenn der Tau kommt, möchte ich, dass das Lammfell trocken ist und alles andere nass als Zeichen. Gott lässt sich drauf ein, ja, nächste Situation, Gideon erlebt es, geht zu Gott und sagt, werd doch nicht zornig über mich, ne, wenn ich dich noch ein einziges Mal um ein Zeichen bitte. Gideon kann es immer noch nicht fassen, dass er jetzt wirklich kämpfen soll, er hat wirklich Angst, er fragt schon wieder um ein Zeichen. Er macht das gleiche nochmal mit diesem Lammfell, ja, diesmal soll das Fell nass sein und alles andere drumherum trocken und Gideon ringt es aus, eine Schüssel voll, beschreibt die Bibel Wahnsinn, er kriegt sein Zeichen. So, jetzt ist es soweit, als er mit 32.000 Leuten, ja, Richtung Midian zieht oder zumindest zu dem Heer. Und dann kommt Gott wieder und sagt, hey, Gideon, eigentlich sind mir das ein paar zu viele Leute. Ich möchte, dass du das ein bisschen dezimierst. Nimm doch mal 300 Leute mit, das reicht. Weil sonst denken ja am Schluss alle, das habt ihr aus eigener Kraft geschafft. Und das finde ich krass, weil Gideon lässt sich darauf ein. Ja, er geht dann plötzlich mit 300 Leuten einem Heer entgegen, das so groß ist, dass die Bibel sagt, man konnte es nicht zählen. Ja, 32.000 konnte man zählen, die nicht. So viele waren es. Und da ist eigentlich mein Lieblingsvers von Gideon aus dem Richterbuch. In Richter 7, 9 bis 11. In der Nacht sagte der Herr zu Gideon, auf, greif das Lager an, ich gebe es in deine Hand. Wenn du aber Angst hast, ja, wie ironisch, Gott weiß es genau, dass Gedeon Schiss hat, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort miteinander reden, das wird dir Mut machen. Dann ist ein Punkt, und direkt der nächste Satz im selben Vers ist, Gideon und sein Diener gingen hinunter. In anderen Übersetzungen ist sogar noch besser, ja, da sagt Gott, hey, wenn du Angst hast, nimm Diener mit. Punkt, Gideon nahm seinen Diener mit. Sprich, Gideon hatte schon wieder Angst, ja, er hat dauernd Angst, obwohl Gott ihm Zeichen über Zeichen gibt. Das ist Gideon. Gideon hatte Angst, aber er geht hinunter. Und das ist das Starke an Gideon, ja. Gideon hat Angst, offensichtlich. Und es gibt kaum einen Held in der Bibel, von dem es so oft geschrieben wird, dass er wirklich Angst hatte, aber er überwindet. Und die Frage ist wieder, ja, was regiert dich? Regiert dich die Angst oder regiert dich Jesus? Und dann passiert etwas ganz Entscheidendes in Gideons Leben. Und das ist so entscheidend, dass wir es jetzt wirklich mal aufmerksam lesen sollten. Richter 6, Vers 34. Da nahm der Geist des Herrn Besitz von Gideon. Da nahm der Geist des Herrn Besitz von Gideon. Und Gideon blies das Kriegshorn, um die Männer der Sippe Abisäa zusammenrufen. Alle folgten ihm und er schickt noch Botschaft an den ganzen Stamm Manass und an Naphtali und hast du nicht gesehen. Und plötzlich hat er eben dieses Heer von 32.000 Leuten dabei und ist sogar so mutig, das auf 300 dezimieren zu lassen und hat aber trotzdem noch Angst, aber überwindet sie, weil der Geist des Herrn Besitz von Gideon ergreift. Warum ist es so wichtig? Ja? Weil wir haben einen Auftrag, der ist ganz klar, da kann man nichts dran rütteln, aber... Und ihr Lieben, das ist so wichtig. Wir haben auch den Geist Gottes. In dem Moment, wo du zum Glauben kommst, ja, das bereitet dir der Heilige Geist schon vor, aber in dem Moment, wo du das quasi annimmst, was Jesus für dich getan hat, zum Glauben kommst, in dem Moment wirst du erfüllt von dem Heiligen Geist, in dem Moment drückt er dir dein Siegel auf, du bist sein Kind, ja, wir kriegen den Heiligen Geist als Pfand auf das, was Gott uns alles versprochen hat. Ja, wir haben den Heiligen Geist, wir haben ihn. Ja, Gideon hatte ihn und deswegen war er fähig zu dem, was er gemacht hat, aber wir haben ihn auch. Bist du dir dessen bewusst, dass der Heilige Geist, Gott persönlich, durch den Heiligen Geist in dir wohnt? Dieser Nobody von Gideon, ja, plötzlich folgen dem Tausende von Menschen und der besiegt mit 300 Leuten ein ganzes Heer und nimmt dann sogar noch zwei Städte aufs Korn und so weiter und geht voll ab, wächst voll über sich hinaus, weil er den Heiligen Geist hat. Wir haben den Heiligen Geist. Ja, was bedeutet das denn? Ich weiß nicht, ob du dich schon mit dem Heiligen Geist ein bisschen beschäftigt hast. Er ist ja Teil der Dreieinigkeit. Ja, er gehört dazu, wie Gott der Vater, Gott Jesus, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, ja, ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht, was der macht. Der macht noch viel mehr, aber passend zum Thema. Ja, der Heilige Geist hilft uns, das Richtige zu sagen. Lukas 12, 12. Ja, Jesus sagt, wenn ihr vor Richter oder König oder sonst was geschleppt werdet, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Ja, easy. Der Heilige Geist gibt's euch. Wenn du in der Situation bist, ja, wo du Jesus bekennen sollst, hey, du hast den Heiligen Geist, der hilft dir, das Richtige zu sagen. Entspann dich. Lass den Heiligen Geist machen. Er begabt uns, 1. Korinther 12, 11, ja. Der Heilige Geist begabt uns, er teilt Gaben aus, ja. In 1. Korinther 12 bis 14 liest du ganz viel davon, in Römer 12, ja. Der Heilige Geist, der gibt uns alles, was wir brauchen. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Gott gibt uns ja nicht einen Auftrag und lässt uns nackt und leer dastehen, ja, sondern er gibt uns alles, was wir brauchen. Alles. Du hast alles, was du brauchst. 2. Korinther 3, 17, ja, eine richtig starke Stelle, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Du bist frei, du kannst frei sein. Und deswegen sind wir auch frei von Angst. Ja, wir müssen keine Angst haben, wir können sie überwinden, wir können frei davon werden. 2. Timotheus 1, 7, wir haben keinen Geist der Furcht empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Besonnenheit und der Liebe. Ja, das ist der Geist, den wir haben, das ist der Geist Gottes, der in uns lebt, der gibt uns Mut. Wir müssen keine Angst haben, beziehungsweise können sie überwinden. Und das Schönste, was der Heilige Geist macht, das beschreibt Jesus kurz bevor er weggeht und seinen Jüngern sagt, dass der Heilige Geist kommen wird in 16, Vers 14, Johannes 16, Vers 14. Der Heilige Geist, er wird mich verherrlichen. Ja? Der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn du mal einen Moment darüber nachdenkst? Der Heilige Geist lebt in dir. Der Heilige Geist, der macht Jesus in dir groß. Ja, das ist irgendwie so seine Hauptaufgabe. Ja, er macht dich Jesus ähnlicher. Er führt dich, er leitet dich, er berät dich, er macht all diese Dinge. Aber vor allem verherrlicht er Jesus in dir. Ja, er macht Jesus in dir groß. Der Heilige Geist ist den ganzen Tag dabei, Jesus in dir groß zu machen, damit du Jesus mehr kennst, ihn besser kennenlernst, siehst, wie er wirklich ist. Ja, mich begeistert das, wenn ich darüber nachdenke, dass der Heilige Geist es in dir macht. Ja. Deswegen kann ich Jesus zurufen, ich kann ihm zujubeln, ich kann erkennen, dass er wirklich König ist, weil der Heilige Geist es in mir macht. Und der Heilige Geist verherrlicht Jesus aber auch in der Welt. Das bedeutet, wenn du zu irgendjemandem kommst, dann will der Heilige Geist Jesus groß machen bei demjenigen. Ja, das musst du noch nicht mal selber machen oder aus eigener Kraft. Das macht der Heilige Geist in dir und durch dich, weil das sein Anliegen ist. Er möchte Jesus verherrlichen. Und das entspannt, wenn du das weißt. Ja, und es gibt auch Mut. Wenn ich weiß, wenn ich jetzt zu jemandem gehe oder jemand zu mir kommt oder wie auch immer die Gelegenheit aussieht, dann ist der Heilige Geist, der das alles durch mich macht, das muss ich nicht selber machen. Das heißt, wir haben einen Auftrag, wir haben den Heiligen Geist, wir haben alles, was wir brauchen. Ich möchte euch noch ein Beispiel aus Apostelgeschichte 4 mitgeben, weil ich das so stark finde. Ja, Apostel Petrus und Johannes, die sind ordentlich am Evangelisieren in Jerusalem, die verkünden überall von Jesus. Dann werden sie geschnappt von den Hohepriestern, geschlagen und ihnen wird gedroht und ihnen wird gesagt, hey Leute, lasst es besser bleiben, sonst geht es euch wie Jesus, ja, der umgebracht wurde. Und was machen die? Die gehen raus und die danken Gott. Und die sagen, hey, Danke, dass du uns als würdig erachtest, dass wir für Jesus leiden dürfen. Danke dafür, ja. Verrückt, das können die nur, weil die den Geist Gottes haben, so wie wir. Und dann kommen sie zusammen und sie beten, ja, aus dieser Situation heraus. Und das ist ein Auszug aus dem Gebet. Ich möchte es kurz vorlesen. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten, das sind wir, mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wow. Stellt euch vor, wir tun uns jetzt gleich zusammen, ja? Wir beten und bitten Gott um Mut, ja? Egal wo wir sind, auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni oder sonst wo, Jesus zu bezeugen, dann würde plötzlich die Erde beben, ja, würden alle nochmal so richtig erfüllt werden von Gottes Gegenwart, von seinem Geist und dann losziehen. Wie stark wäre das denn? Ja, stellt euch das mal vor. Vielleicht zum Verständnis, ja, diese Fülle im Heiligen Geist, was das letztendlich bedeutet ist, weil wir haben ja den Heiligen Geist, sobald wir zum Glauben kommen. Aber in der Bibel findest du immer wieder, auch in Epheser 5, 18 zum Beispiel, ja, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Das ist quasi, was das bedeutet, heißt, gib dem Geist Gottes Raum in dir, ja. Er möchte dich ganz erfüllen. Er möchte jeden Zentimeter deines Körpers, ja, jeden Gedanken, dein Herz, dein Charakter, er möchte alles bestimmen, um Jesus in dir groß zu machen und dich Jesus ähnlicher zu machen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes und die Bibel nennt es ganz oft erfüllt werden, ja. Wir sollen immer jeden Tag am besten erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, was so viel bedeutet, wie jeden Tag Gott in deinem Leben Raum zu geben. Wie überwinde ich jetzt Angst? Ganz praktisch, ja. Jetzt haben wir viel gehört. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben einen ganz klaren Auftrag. Wir haben den Heiligen Geist. Er gibt uns alles. So, wie überwinde ich jetzt Angst? Ganz praktisch, ja. Wir haben es schon gesehen bei den Aposteln. Bete. Das ist das Erste, was du machen sollst. Wenn du dir heute so ein Foto-Event-Flyer mitnimmst und morgen deinem Arbeitskollegen geben willst, dann setz dich morgen früh hin und bete. Bitte um Mut. Ja, das ist das Erste, was wir machen sollen, wenn wir ermutigt werden wollen, ist beten. Gott ist doch da. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Wir können beten. Das Zweite ist, ja, das sind jetzt zwei Gedanken und dann drei Tipps. Du wirst es bereuen, wenn du es nicht tust. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, das sind ja verschiedenste Situationen. Vielleicht hast du das Mädel doch nicht nach einem Date gefragt und du fragst dich die ganze und du bereust es die ganze Zeit. Ja, denkst vielleicht, was wäre wenn? Aber du bereust es. Ja, wir haben so oft Situationen, wenn wir es nicht tun, bereuen wir es. Wenn du in einer Situation bist, wo du Mut brauchst, weil du Angst hast, dann denk darüber nach. Hey, ich werde es bestimmt bereuen, wenn ich es nicht mache. Ich habe eine ganz kleine Geschichte dazu, ja, die ist schon fast 10 Jahre her, um euch mal bewusst zu machen, wie sehr man was bereuen kann. Ich war auf dem Weltjugendtag in Köln 2005, der Papst war da, ja, und die Stadt war voll. An dem Sonntag dann auf dem Marienwiese oder Marienplatz, wie das heißt, waren über 1,2 Millionen Menschen. Und ich war da nicht, weil ich jetzt irgendwie katholisch bin oder so, ja, sondern ich war da, weil ich wusste, da kommen ganz viele Menschen zusammen aus aller Welt, die irgendwie auf der Suche sind, ja, die irgendwas vom christlichen Glauben am Hut haben und so weiter. Und wir haben gedacht, hey, wir gehen dahin als junge Leute, haben so einen Missionseinsatz gemacht, waren, weiß ich nicht, 10, 20 Leute. Und dann waren wir da und haben quasi eine Woche Vorbereitungszeit gehabt. Und in der Woche, wo das war, haben wir die Zeit genutzt, um mit ganz vielen Leuten ins Gespräch zu kommen, ja. Ich meine, was für eine wahnsinnsoffene Tür. Die ganze Welt kommt nach Köln, alle unter einem spirituellen Vorwand. Also einfacher geht's ja nicht, um jemanden auf der Straße anzuquatschen, ja. Also bei einer Love Parade wäre es wahrscheinlich schwieriger als beim Weltjugendtag. So, die Chance haben wir genutzt. Und es gab einen Tag, da haben wir bewusst nichts auf der Agenda gehabt und haben uns hingesetzt morgens in verschiedenen Teams und haben Gott darum gebeten, uns an diesem Tag zu zeigen, was wir machen sollen. Ja? Wir wollten mal bewusst uns darauf einzulassen, so ganz von Gott geleitet irgendwie die Sache anzugehen. Und dann war ich mit meinem Team, das ich geleitet habe, kam in eine Situation rein, da war gerade Mittagessen, gab es so eine Essensausgabe, die war irgendwie organisiert und da waren mehrere hundert, vielleicht fast 1000 Leute. Und da stand dann der Leiter mit einem Wagen neben sich, wo ein riesen Box drauf war mit Mikrofon und so. Und wir dachten irgendwie plötzlich alle gleichzeitig, hey, lass uns doch fragen, ob wir ein Grußwort an die richten dürfen, ja. Und wir sind dahin, haben kurz mit denen gequatscht, dann rausgefunden, dass das alles Italiener und Franzosen sind. Wir dachten schon, oh, schwierig, gibt's den Übersetzer? Ja, ja. Und dann standen da plötzlich zwei Leute, ja, einer, der Englisch-Italienisch konnte, einer Englisch-Französisch. Und also die Bühne war ready, ja. Wir hätten einfach das schnappen können, sagen können. Und wir dachten, geil, was eine Chance. Und dann dachten wir, ja, wir sind eigentlich nicht vorbereitet. Vielleicht essen wir auch noch schnell was und warten, bis die fertig sind mit dem Essen, dann können wir uns auch besser zuhören. Und keine Ahnung, was wir gedacht haben. Total behindert, ehrlich gesagt. Tut mir leid, dass ich dieses Wort benutze. Ja? Und dann sind wir weggegangen von da, um uns eine Pizza zu holen, sind zurückgekommen und alle waren weg. Hey, das ist 10 Jahre her fast diesen Sommer. Ja, und ich bereue es bis heute, weil es war so eine starke Chance, ja. Ich meine, ich hätte Italienern und Franzosen von Jesus erzählen können, ja. Wer weiß, was da passiert wäre. Vielleicht hätten sich Leute bekehrt, vielleicht wären die jetzt in der Ewigkeit, da wäre Party im Himmel gewesen, ich habe es einfach nicht getan, weil ich Angst hatte, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll, weil ich irgendwie nicht vorbereitet war, dachte ich, obwohl ich die ganze Woche, die ganze Zeit von Jesus erzählt habe, ja. Ich hatte einfach Angst. Deswegen habe ich es nicht getan und ich bereue es bis heute. Doch gestern war erst eine Situation, ich bin in den Laden reingegangen, habe was gekauft. Die Person hat mich gefragt, bist du nicht auch so ein Bibelschüler? Dann habe ich gerade darauf geantwortet, dann ist er ans Telefon gegangen. Man hatte irgendwie keine Lust zu warten und wieder rausgegangen. Ja? Chance verpasst. War die Gelegenheit, hätte ich voll erzählen können. Nö, ich bin jetzt hier Jugendpastor, bla, Jugendreferent und so weiter. Ja, also es geht mir voll nach, ich bereue es richtig heute. Mir tut es weh. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du so eine Situation hast, aber denk daran, wenn du in so einer Situation bist, du wirst es bereuen. Das hilft. Die andere Sache ist, ja, was du dir überlegen kannst, was ist denn das Schlimmste, was überhaupt passieren kann? Ich meine, es kann wehtun, ja? Wenn du zu deinem Date gehst und die sagt, sorry, falsche Adresse, das tut weh, ja? Natürlich tut es weh. Wenn du zu deinem Chef gehst und du sagst, nee, sorry, ist nicht drin oder sowas, das, ja, natürlich fühlst du dich abgelehnt und nicht wertgeschätzt. Ja, es gibt so viele Situationen, die wirklich wehtun können. Das möchte ich gar nicht sagen, ja? Wir können uns blamieren, wir können abgelehnt werden, wir können als Idiot dargestellt werden, wenn wir eine dumme Antwort in der Schule geben oder als Streber. Das kann ja alles passieren. Was viel schlimmer ist, ja? Und das ist eben das Schlimmste, was passieren kann, ist doch eigentlich diese ganze Spannung davor, bis du dich endlich mal traust, ja? Ich weiß nicht, vielleicht Thema Gehaltserhöhung, wie lange du schon eigentlich vorhast, deinem Chef zu fragen. Und diese Qual, ja, 3 Monate, 4 Monate, halbes Jahr, ja, die ist doch viel schlimmer als dieser kurze Moment, wo er sagt, nö. Ja, es tut weh und nach ein paar Tagen bist du drüber hinweg. Oder ein Date, ja. Wie lange willst du warten? 30 Jahre, keine Ahnung. Ja, es tut natürlich weh, aber dieses, was ist das Schlimmste, was passieren kann, kann dir helfen, dich selber zu überwinden und die Angst zu überlisten. Jetzt noch 3 Tipps zum Schluss. Verpflichte dich öffentlich, ja? Das hilft total. Weiß nicht, sag deinem Nachbarn heute, hey, morgen gebe ich meinem Chef oder meinem Kollegen diesen Flyer fürs Fotoevent, ja? Um bei diesem Beispiel zu bleiben. Dann sag es deinem Nachbarn und bitte deinen Nachbarn, dich am Dienstag zu fragen, ob du es denn morgen getan hast. Ihr werdet euch wundern, was das hilft. Also das ist wirklich, mach das. Weil wenn du es einfach nur für dich selber machst, dann, wer kontrolliert das denn, ja? Gott sieht alles, klar, aber der Nächste, der tut manchmal mehr weh als der Gedanke, dass Gott jetzt gerade das vielleicht nicht so gut findet. Ist so. Von dem her, mach es öffentlich. Verpflichte dich. Mach es mit jemandem zusammen und sag, hey, ich mach das morgen. Ja? Frag mich. Unterstütz mich. Tu es direkt. Das ist auch nochmal so eine Sache. Ja? Mach es nicht am Freitag. Weil bis Freitag ist so eine lange Zeit und diese Angst davor wird immer größer, je länger du dem Raum gibst. Wenn du in der Schule bist und du willst dich melden, dann denk nicht eine halbe Stunde darüber nach, ob du das jetzt machst oder nicht, weil dann ist die Frage sowieso weg. Ja? Sondern mach es direkt, ja? Wenn du zu deinem Chef gehen willst wegen einer Gehaltserhöhung, ja, dann mach direkt einen Termin mit ihm. Muss ja nicht sagen, worum es geht, aber mach es direkt. Wenn du jemandem einen Flyer morgen geben willst, ja, dann mach es morgen und nicht am Freitag. Terminier dir das, so schnell es geht. Weil je länger wir uns Zeit lassen, umso mehr wächst die Angst. Tu es direkt. Und ganz zum Schluss, ganz wichtig, kenne die Botschaft. Wie vorhin die Situation, die ich erzählt habe, ja, ich hätte, weiß nicht, wie viele 100 Leuten was erzählen können. Ich dachte irgendwie, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ja. Du bist im Flugzeug und irgendwie kommt dir übers Glauben ins Gespräch und denkst plötzlich, boah, keine Ahnung, was soll ich denn erzählen? Ja, also das ist immer wieder. Deswegen ist so gut, was Veit vorhin gesagt hat. Ja, wie lade ich denn dazu ein, wenn er fragt, was das ist? Ja, such dir halt was aus von den Möglichkeiten. Ist ein Gottesdienst, ist ein Event, ist, vertrau mir einfach. Ja, also, aber kenn die Botschaft. Genauso ist es ganz wichtig, dass wir das Evangelium kennen. Und deswegen habe ich jetzt eine kleine Übung für euch. Wir nehmen uns jetzt 1 Minute dafür Zeit. Und du drehst dich jetzt links und rechts zu deinem, nee, nur links zu deinem Nachbarn, nicht so rechts, also mach dich einfach zu 2 zusammen und erzähl deinem Nachbarn das Evangelium in weniger als 1 Minute und dann umgekehrt, ja? Und zwar, jetzt kein Scherz, ihr guckt mich so entgeistert an, ja? Mach das jetzt, wirklich. Okay, stopp. Das war wirklich ein Scherz, ja? Ja, jetzt denkt ihr natürlich, oh, ich hätte es so gern gemacht, aber ja, ja. Ihr hättet mal hier vorne stehen müssen, ja? Eure Gesichter, als ich es gerade gesagt habe, waren so, also, Evangelium, was ist das nochmal, ja? Es ist so lustig, ne? Wenn man eigentlich mal überlegt, das ist doch eine Schande. Also ich meine, wie lange gehen wir denn schon hier in Gottesdienst, Sonntag für Sonntag? Wir kennen doch Jesus, wir müssen das doch erklären können, ja? Und trotzdem ist es manchmal nicht so einfach und das stimmt. Deswegen gebe ich euch den Mut, ja, kennt die Botschaft. Kennt sie, es ist so wichtig. Ich meine, es ist das Evangelium, ja? Wenn wir nicht in der Lage sind, den jemandem zu erzählen oder zu erklären, wer denn sonst? Und da gibt es so viele Tools und Hilfsmittel, ja, von Evangelisation, Explosiv, Persönlichkeit, persönliche Evangelisation, ach, wie die alle heißen, keine Ahnung. Tool, was ich ganz einfach finde, ja, das sind 4 Buchstaben, PPLE. Problem, Plan. Gott hat die Welt geschaffen, alles super, sein Plan war eine Beziehung mit Menschen. Problem, Sündenfall, ja, kann man ausschmücken. Lösung, Jesus, richtig. Entscheidung, ja, Plan, Problem, Lösung, Entscheidung. Warum Entscheidung? Es bringt dir nichts, es nur zu hören, du musst es annehmen für dich. Ja, Plan, Problem, Lösung, Entscheidung. 4 Punkte, das ganze Evangelium drin. So einfach ist es. Also das kannst du auch in 20 Sekunden erzählen, wenn du schnell oder eilig hast, ja. Von dem her, kenn die Botschaft. Damit komme ich jetzt zum Ende, ja. Wir haben einen Auftrag, wir haben den Heiligen Geist erlebt in uns. Wow. Wir haben Tools, wie wir Angst überwinden können, ja. Verpflichte dich, mach's direkt und so weiter. Ja, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Deswegen tu es. Sei doch mutig. Was hast du zu verlieren? Im Endeffekt sind wir sowieso schon tot, weil wir mit Jesus am Kreuz gestorben sind. Wir haben gar nichts mehr zu verlieren, ja. Und deswegen sei mutig. Ich möchte nochmal sagen, ja, es geht nicht darum, keine Angst zu haben, sondern die Frage ist, wer regiert dich? Ist es die Angst, ja? Regiert die Angst dein Leben? Oder ist es Jesus durch den Heiligen Geist, der dich regiert? Und der hilft dir, die Angst zu überwinden. Ich finde es cool, wenn wir jetzt aufstehen. Wir gehen auch gleich in den Worship. Und ich würde noch gern für uns beten, ja. Ich möchte beten, dass Gott uns erfüllt, ganz neu mit seiner Gegenwart, mit seinem Heiligen Geist, dass uns ganz neu Mut gibt, dass uns ein zerbrochenes Herz gibt für die Verlorenen und dass uns aus unserer Bequemlichkeit raushilft. Und wenn du das möchtest, ja, dann kannst du einfach die Hände öffnen und einfach ganz kindlich zum Vater kommen, das empfangen. Und nimm das Gebet auch mit in die Woche. Wir können beten, weil es unser Vater im Himmel ist. Und Vater, genau darum möchte ich dich bitten. Du sagst in deinem Wort, dass wenn wir, die wir so hier auf der Erde sind, unseren Kindern schon Gutes tun, wie viel mehr wirst du uns auch deinen Heiligen Geist geben, wenn wir darum bitten. Und darum möchte ich dich jetzt bitten, Herr, ich bitte dich, dass du uns ganz neu erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, alles aus dem Weg zu räumen, was dem auch in der Quere steht, das heißt die Bequemlichkeit oder Sünde oder was auch immer. Ich bitte dich, dass du uns ganz neu mit deiner Gegenwart erfüllst. Ich bitte dich, dass du unser Herz zerbrichst über die Not in der Welt, auch über die Verlorenheit. Und ich bitte dich, dass du uns mutig machst, Herr. Herr, du führst uns dauernd in Gelegenheiten. Hilf uns, die wahrzunehmen und hilf uns, den Mut zu haben, dich zu bekennen. Darum bitte ich dich jetzt, Herr. Und ich danke dir, dass du solche Gebete gerne hörst, weil du einfach gerne gibst und wir alles haben, was wir brauchen. Deswegen bitte ich dich, regier du in unserem Leben, Jesus.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.